Die Leute, es ist wirklich, die Leute halten an auf der Straße, parken ihre Autos. Das ist der Hold. Können wir ein Foto machen? Mehrfach passiert. Also ich würde sagen, 6 Mal in der Zeit, wo ich in Haslemme war. Und auch ansonsten, also überhaupt, ist klar, ich meine, da würde ich sicherlich mehr Gegner finden. Auf der anderen Seite, den Haslemmern als solches habe ich nichts getan. Ich würde die Stadt eher bekannter gemacht.
Henrik Holt galt jahrelang als Nachwuchsstar der Windenergiebranche, bis sein Schwindel aufflog. Der heute 35-Jährige versprach großen Energiekonzernen lukrative Windparks, die es aber in Wirklichkeit gar nicht gab. Mit dieser Masche brachte er Unternehmen um Millionen. Mitleid für die Großkonzerne? Davon hält er selbst nicht viel, wie Holt in einem früheren Interview mit unseren Reportern Dirk Visser und Nina Kallmeier erklärte. Seine Haftstrafe läuft noch, doch Holt kann sich inzwischen größtenteils wieder frei bewegen. Unter der Woche muss er nur noch zum Schlafen in die JVA zurück. Von einem bescheidenen Lebensstil kann man dabei kaum sprechen. Unser Reporter Lukas Wiegelmann hat Holt in Berlin getroffen, der standesgemäß im weißen Rolls-Royce chauffiert wurde. Lukas wollte wissen, was der Mann, den viele inzwischen als Windmacher kennen, heute macht und welche Pläne er nach seiner endgültigen Entlassung hat.
Mein Name ist Lukas Wiegelmann. Ich bin Reporter der Neuen Osnabrücker Zeitung. Ich sitze hier in unserem Berliner Standort nahe der Schönhauser Allee in Berlin. Und ich kann jetzt ein Interview machen mit Henrik Holt.
Ja, schön, dass ich da sein darf heute.
Ich freue mich auch. Henrik Holt ist emsländischer Unternehmer. Er ist berühmt geworden als Windkraftbetrüger und er ist gebürtiger Haselünder. Das haben wir beide gemeinsam.
Ja, das ist wohl soweit korrekt.
Wie würden Sie sich denn vorstellen, wenn man sagen müsste, hier sitzt Henrik Holt?
Ach, heute sitze ich ja jetzt erstmal hier als Henrik Holt, der Privatmann. So, ich komme heute in meiner Freizeit her, habe sozusagen dafür auch ein bisschen Zeit mit der Familie geopfert, mache ich aber sehr gerne. Und ich bin da mal sehr ambitioniert gestartet in der Vergangenheit und habe eben zwischenzeitlich auch mal einen auf den Deckel gekriegt, wie man bei uns sagen würde im Emsland, ja. Aber bin sehr gut drauf, bin gut zufrieden. Es geht mir gut und ich freue mich, dass wir heute das Interview führen.
Wenn Sie sagen, Sie haben jetzt Zeit mit der Familie geopfert, was heißt das? Wo wären Sie jetzt um 4:15 nachmittags?
Jetzt wäre ich gerade tatsächlich im KDW gewesen und habe dann dafür jetzt meine Nachmittagssitzung dort unterbrochen. Da gibt es einen ganz schönen Bereich für Kinder, können die ein bisschen spielen. Ja. Habe meine Frau jetzt da gelassen mit der Kleinen und habe jetzt den Weg hierher gefunden.
Es gibt ja das Sprichwort, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Ja. Jetzt sind Sie einer der berühmtesten Lügner der deutschen Wirtschaftsnachkriegsgeschichte, würde ich mal sagen. Sie können es also beurteilen, besser als viele andere. Ist das Sprichwort eigentlich zutreffend? Stimmt das eigentlich?
Es ist eine interessante These, die Sie da aufstellen. Es ist ja nun mal so, nirgendwo wird so viel gelogen wie in Wirtschaft und Politik. Politik sicherlich noch mehr als in der Wirtschaft, aber in der Wirtschaft auch. In jeder Werbung wird gelogen. Es ist, glaube ich, immer eine Frage der Trennschärfe. Wo fängt die echte Lüge an und wo ist es eben vielleicht noch sozusagen ein bisschen der Euphemismus in der Sache oder der Versuch, sein Produkt an den Mann zu bringen. Wo ist da sozusagen einfach Verkauf und wo geht es mit der Lüge los? Ich glaube, das erleben wir überall. Ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen mehr die Frage, ich glaube, wer das so auf die Spitze getrieben hat wie ich, dem wird viel mehr bewusst, wo eigentlich diese Trennung anfängt. Und dadurch ist sozusagen auch der Einsatz, sagen wir es mal so, dann viel gezielter. Aber ich muss tatsächlich sagen, es ist sicherlich nicht richtig zu sagen, es ist natürlich dieses Sprichwort, dass die Leute sagen, wer mal nicht die Wahrheit gesagt hat, wie gesagt, den Politikern, vielleicht wird ihnen geglaubt, wird ihnen nicht geglaubt, gewählt werden sie trotzdem. So, deshalb glaube ich, dass die Auswirkungen dessen weniger groß sind, gerade in der heutigen Zeit.
Ja. Aber in Ihrem Bereich, wenn ich jetzt an das private Umfeld denke, weiß ich auch nicht, an Freunde, an Verwandte, ja. Würden Sie da sagen, das ist in der Tat so, dass Menschen mir weniger vertrauen als vorher, dass man mir das nicht mehr glaubt, was ich sage?
Das glaube ich nicht, weil die Frage ist ja zum einen, wem ist bewusst, wenn etwas nicht der Wahrheit entspricht? Und die Frage ist immer, für wen sind welche Auswirkungen oder Konsequenzen dahingehend greifbar? Wenn alle beispielsweise von einer gewissen Operation profitieren, dann ist das weniger das Problem. Ich glaube, es betrifft dann eher die Leute, die von der Sache nicht profitieren, die sozusagen die Benachteiligten einer solchen Situation sind. Ich glaube, da muss man den Unterschied machen. Und sicherlich ist es so, dass ich heute sage, da gibt es den einen oder anderen, der mit mir weniger etwas zu tun haben möchte. Allerdings muss ich sagen, sind es exakt die Leute, die früher auch nichts mit mir zu tun haben wollten. Also es hat sich sozusagen da wenig verändert. Und es gibt auch einige, die sogar zu Leuten gehören, die nicht unbedingt positiv behandelt wurden aus der Sache heraus, die aber heute sagen, Mensch, warst jung, hätte ich auch so gemacht. Und ist halt so. Ja.
Also das heißt, aus Ihrem Umfeld hat sich niemand von Ihnen abgewandt?
Nein. Und aus gesagt, kann ich nichts mehr anfangen. Aus meinem direkten Umfeld, nein. Und natürlich kann man immer, das vielleicht dazu, man kann immer über Moral diskutieren. Und ich glaube, darum geht es auch eher. Ich glaube, es ist am Ende eine moralische Frage. Wie weit ist jemand bereit, auch für den absoluten Erfolg zu gehen? So, und das muss am Ende natürlich ein Stück weit auch jeder selbst für sich finden und entscheiden. So, allerdings müssen wir auch immer mal die Kirche im Dorf lassen und schauen, was ist eigentlich dann wirklich gewesen? Wir reden hier von Großkonzernen. Das mögen Leute nicht schön finden, aber es hat eben nicht die kleine Großmutter erwischt. Die es auch nie erwischt hätte, weil sowas geht völlig gegen meine moralische Denkweise, die sicherlich ausgedehnter ist als die vieler andere Leute. Aber da habe ich dann auch schon damals differenziert und gesagt, okay, gewisse Schwellen würden wir nicht überschreiten, haben wir auch nicht getan. So. Und dann ist immer die Frage, ich glaube, das Mitleid mit Großversicherern und Großkonzernen hält sich auch in der deutschen Bevölkerung relativ weit in Grenzen.
Das heißt, Sie sind ein guter Verbrecher?
Also erstmal würde ich mich heute nicht mehr als Verbrecher sehen, sondern das ist ein Kapitel, das habe ich hinter mir gelassen. Aber zur damaligen Zeit auf jeden Fall.
Aber auch dort kommen ja Menschen zu Schade, wenn Konzerne zu Schade kommen.
Da haben Sie recht, das ist aber in meinen Augen eine moralische Frage. Und Sie können das dann runterbrechen auf den Steuerzahler, aber der Steuerzahler leidet jeden Tag. Da kann man nur gucken, was die Politik macht. Und sozusagen mir dann mehr Verantwortung beizumessen als dem, was in der Politik täglich an Geldern veruntreut und rausgeschmissen wird. Ich glaube, da ergibt sich da schon doch eine Ebene.
Also die anderen schummeln, dann darf man auch schummeln? Das ist so die
So habe ich es zumindest damals gesehen, ja. Ja.
Wir kommen ja auch noch darauf zu sprechen, wie Sie im Gefängnis dann über das nachgedacht haben, was gewesen ist. Sie haben beschrieben, wie der Tag war, an dem Sie im Adlon in Berlin festgenommen worden sind. Wie war eigentlich dann der erste Tag im Gefängnis? Wie ist das, wenn man da ankommt? Was ist Ihnen noch im Gedächtnis?
Der erste Tag, also erstmal ist es natürlich so, dass das für mich persönlich in dem Moment nicht schwer zu realisieren war, aber man versucht von außen, sie abzuschotten. Das ist ja das, was bei mir passiert ist. Darum ging es ja in erster Linie. Und ich habe mich natürlich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, wo es ja dann eben auch nochmal zu einer besonders schweren Verlegung kam, weil es mir ja gelungen war, noch aus der JVA raus zu telefonieren, was eigentlich aus der Sicht der Staatsanwaltschaft nicht hätte sein dürfen. Aber natürlich habe ich mir das zur damaligen Zeit nicht nehmen lassen, das durchzuführen. Hat auch ganz gut funktioniert.
Und wie haben Sie das gemacht?
Indem ich sozusagen relativ autoritär aufgetreten bin, wie mir das an sich ganz oft gegeben ist, und gesagt habe, so Freunde, und jetzt lasst ihr mich hier telefonieren. Das hat auch funktioniert.
Also die Aufpasser hatten eigentlich Anweisungen, dass sie nicht telefonieren wollen,
und
sie
haben einfach gesagt, ich mache es. Das ist korrekt, ja. So, das hat auch, wie gesagt, in dem Moment dann für viel Furore gesorgt. Was ich verstehe, aber ich finde, man muss auch dann meine Situation verstehen, demjenigen, den Sie so beschränken, der kann in dem Moment auch keine Einsicht dafür entwickeln, warum er nicht telefonieren sollte. Und es war ja auch dann eine Situation, man versucht, alles zu regeln, was man regeln kann. Ja, und das war sozusagen eigentlich so der Beginn. Und dann bin ich ja wirklich isoliert worden. Ja, und da konnte ich dann relativ wenig machen, ja.
Aber wie ist das? Also was fällt als erstes auf? Mensch, hier ist so wenig Platz. Mensch, ich habe ja hier gar nichts. Was soll ich denn anziehen? Eindruck?
Nee, also erstmal, auch wenn es oft für Leute den Anschein macht, dass ich irgendwie in gewisser Form materialistisch sein könnte, das ist ein Stück weit richtig, aber das ist nicht mein Innerstes. Ich bin eigentlich ein Mensch, der mit relativ wenig selber klarkommt und zufrieden ist. So war das für mich weniger der Moment. Für mich war es der Unterschied einfach, dass ich gemerkt habe, ich bin in meiner Verfügungsgewalt beschränkt. Das ist das, was ich wahrgenommen habe. Weniger die Räumlichkeit oder die Baulichkeit. Also ich meine, das sind historische Gebäude zum Teil, da kann man auch Schönes dran empfinden. Also es ist auch nicht so, also nur mal das Gefängnis Moabit nehmen, da gibt es auch sehr viel, was sehr sehenswert ist. Was die meisten Leute gar nicht zu sehen bekommen, sind ja alles Bauten aus der Kaiserzeit. Ja. Aber das war für mich in dem Moment gar nicht präsent. Sondern vielmehr, Sie müssen sehen, wenn Sie auch ein Unternehmen führen, was zu der damaligen Zeit insbesondere eine relativ große Entfaltung hatte über verschiedene Länder, Sie haben ja viel, was Ihnen dann im Kopf durch die Gegend geht und viel, was Sie lösen müssen, wo Sie auch in dem Moment noch akuten Bedarf oder ich damals akuten Bedarf zur Handlung gesehen habe in gewisser Hinsicht. Ja, und das ist das, was mich da beschäftigt hat. Und nicht jetzt irgendwas anderes. Die Gewöhnungseffekte treten dann später auf.
Und die erste Nacht, wie ist die so?
Ich glaube, die erste Nacht habe ich gar nicht wirklich wahrgenommen. Ich war dann relativ müde, das ist ja auch innerlicher Stress.
Wie haben die Mithäftlinge auf Sie reagiert?
Das kann ich schon sagen. Also ich bin natürlich auch da eine Form von Paradiesvogel. Im Verhältnis zu den Leuten, die üblicherweise sich in solchen Gefilden aufhalten. Und ich glaube, da gab es auch so eine anfänglich so eine gewisse Berührungsangst, weil ich eben wirklich aus einem ganz anderen Themengebiet komme, als das, was dort eben dann die meisten tun. Ist dann auch natürlich wichtig, klare Verhältnisse zu schaffen. Habe ich auch schnell gemerkt, da muss man sich dann schon mal durchsetzen, damit man da auch eine gewisse Form von Abstand zwischen sich und gewisse Leute bringt, aber das ist mir eigentlich immer ganz gut gelungen. Und ich finde, ich kann über die Jahre sagen, gab es selten irgendwie ein schlechtes Miteinander. Sondern es hat einigermaßen gut funktioniert.
Paradiesvogel in dem Sinne, dass jeder Sie aus der Bildzeitung kannte? Oder in dem Sinne, dass Sie anders gekleidet
zum
waren?
Zum einen die mediale, ja, die mediale Präsenz, die Erziehung, auch den Umstand, dass einfach der ganze Wortlaut, also ich bin ja gewohnt, sehr, sehr vernünftig zu sprechen. Und das ist da an den Orten natürlich nicht der Fall. Da wird es dann schon mal rauer. Kann ich auch, wenn es erfordert ist, aber ist nicht meine präferierte Aussprache.
Sie sagten ja auch vorhin, Sie hätten mal autoritär auftreten müssen, was Ihnen auch gegeben wäre. Wie ist es, wenn Sie autoritär auftreten? Ja,
dann kann ich sehr durchsetzungsstark sein, gegebenenfalls.
Also ist das dann die Wortwahl? Werden Sie laut? Werden Sie leise?
Ich bin in allen Belangen in der Lage, meinen Willen Nachdruck zu verleihen, wenn es erfordert ist. Es ist ja so, es sind Orte, gerade Gefängnisse, da muss man sich eben auch schon mal deutlicher durchsetzen. Aber auch das ist, wenn es sein muss, geht das.
Auch so, wie man sich es im Film vorstellt, so mit Schubsen und so?
Ja, und auch mehr. Also das ist sozusagen, da muss man schon mal durchgreifen.
Was denn?
Aber das wollen wir hier jetzt nicht so. Das ist, glaube ich, für die Hörerschaft zu hart. Ja. Aber da muss man dann schon mal sehr, sehr deutlich werden. Ja. Denn es gibt auch Menschen, die da eine andere Sprache nicht verstehen. Aber es ist etwas, also ich bin grundsätzlich, das muss ich sagen, jemand, der Gewalt ablehnt. Aber wenn es erfordert ist, um sozusagen den eigenen Bereich zu schützen, dann muss es auch eingesetzt werden.
Aber nur, dass ich es mir vorstellen kann, also man muss ihm dann einen auf die Nase geben oder was?
Das spielt sich das haben Sie gesagt, aber es ist eine schöne Versinnbildlichung. Aber es muss dann schon mal sein, ja. Und das muss auch so nachhaltig sein, dass der Mensch sich das in der Lage ist, über ein halbes Jahr zu merken, dass er weiß, bis zu der Schwelle kann er gehen, bei Ihnen und dann ist Schluss. Denn es ist schon so, die Justiz versucht natürlich da auch viel zu schützen, wo sie kann. Aber es gibt natürlich immer dunkle Ecken und Bereiche, wo sie das nicht kann. So, und es ist wirklich, das ist eine an sich schöne Episode. Im Gefängnis wird der Mann erkennen, ob er einer ist. Denn ich sag mal, der Mann, der eigentlich irgendwo keine gewisse Stärke in sich trägt, wird da eben zum Unterdrückten, wenn sie nicht in der Lage sind, sich durchzusetzen. Und da kann man dann ganz schön sehen eigentlich, ob das, was man glaubt, auch welche Stärke man in sich trägt, ob man die wirklich in sich trägt. Und ich bin da von mir nicht enttäuscht worden.
Stehen Wirtschaftskriminelle in der Hierarchie da eher oben, weil sie so viel umgesetzt haben oder eher unten, weil sie unter Schnüsselverdacht stehen?
Nee, tatsächlich eher oben, weil sie potenziell diejenigen sind, die den Leuten erklären könnten, wie sie es besser machen können. Und das ist auch das, was da von den Leuten gewollt wird, ist ja ganz klar. So. Wobei ich sagen muss, den meisten ist nicht zu helfen, weil man da teilweise so dilettantische Geschichten sieht, denen können sie nichts beibringen. Es ist immer ein Punkt auch der gewissen Belehrbarkeit, die Menschen haben. Und das ist nun mal auch so, es ist ein sehr testosteronlastig geprägtes Umfeld, wo viele von sich glauben, dass sie besonders schlau sind oder besonders stark sind. Es ist ja nun mal einfach so. Und ich glaube, also für mich war einfach die Strategie, möglichst vernünftig, aber eben auch manchmal mit dem notwendigen Nachdruck, Abstand zwischen mich und andere zu bringen, vor allem, wenn ich keine Lust auf Leute habe. Also ich suche mir selber aus, mit wem ich verkehre. Das habe ich auch früher gemacht, das mache ich auch heute. Und wenn ich auf Leute keine Lust habe, dann sage ich das einmal, und wenn ich es das zweite Mal sagen muss, dann wird das dann auch ernst.
Wie kriegt man die Zeit unter?
Also ich hatte ja, und das war eigentlich ganz, ganz schön, mir auch früher, ich lese grundsätzlich sehr gerne, hatte aber dazu nie so viel Zeit, wie ich in meinem geschäftlichen Alltag, wie ich das gerne gehabt hätte. Und jetzt gab es damals auch eben noch keine KI, die einmal schnell was zusammengefasst hat, wo man mal sich einen Überblick verschaffen konnte, sondern es war eigentlich ja wirklich erforderlich, dass man das auch tut. Und ich finde es auch eine sehr beruhigende Tätigkeit und auch etwas, das zum Nachdenken anregt. Ich finde insbesondere so auch in geschichtlichen Abhandlungen spannend, dass viele Dinge immer in ihre jeweilige Zeit versetzt schon mal erlebt worden sind, wo man auch aus Erfahrung anderer Lehren ziehen kann, wenn man es denn möchte. Interessiert mich auf jeden Fall sehr, und ich habe wirklich, also ich würde sagen, die ein oder andere Bibliothek verschlungen.
Was waren denn so Knaller? Was haben Sie gerne gelesen?
Ach, das ging von ganz klassischen Werken wie Karl von Clausewitz vom Kriege bis über Historienromane oder eben auch mal einfach tolle Zeitschriften. Also da wurde auch schon das ein oder andere geboten.
Es ist ja so ein klassischer Hollywood-Stoff, dass jemand ins Gefängnis kommt und da dann auch so eine Läuterung hat, gerade wenn ich mir vorstelle, sie sitzen da den ganzen Tag und lesen. Haben Sie sich dann auch über die Bibel gebeugt und über Ihren Glauben nachgedacht und so? Muss man sich das so vorstellen?
Also ich mag vieles sein, aber auf jeden Fall kein Heuchler. Und diese Idee, man geht dann da rein und sucht dann seine Vergebung, auch wenn Sie so wollen, in Gott, und im Grunde dieses Verantwortung weiterschieben. Ich habe ganz klar damals auch vor Gericht bekannt, dass das meine Verantwortung war. Und die gibt es auch nicht weiterzuschieben oder weiterzureichen, sondern ich habe das angestellt, angestrebt, ich wollte es so und habe dafür sozusagen meine Strafe bekommen. Und das ist, glaube ich, der erste Weg, auch die Sache zu verarbeiten und ehrlich anzunehmen und einzusehen. Ich glaube, alles andere, dann zu sagen, ja, ich bin jetzt der arme Sünder und das Opfer, also gerade so diese Opferrolle einzunehmen, das finde ich lächerlich, stünde mir auch überhaupt nicht zu Gesicht. Und ich habe versucht, das sozusagen mit mir selbst auszumachen und auch zum Teil ein bisschen zu analysieren. Sagen wir es ganz einfach so. Ich finde, wenn ich so in die Welt gucke, im Vergleich, bin ich nicht der Schlimmste, auch zu seiner Zeit nicht, der da rumgelaufen ist. Aber ich weiß natürlich, welche Grenze ich übertreten habe. Und ich weiß einfach, welche Grenzen ich zukünftig nicht mehr übertreten darf. Ich glaube, das ist das, was für mich wichtig ist, zu sagen, okay, es gibt einen Punkt, an dem muss Schluss sein. Weiter darfst du nicht gehen. Sonst endet es nämlich da, wo es dann endet. Und das soll ja so auch nicht sein. Es sucht sich ja auch keiner aus. Und keiner sagt, hurra, ich möchte mal ins Gefängnis gehen. So, ich glaube, das ist der Punkt. Aber alles andere, und das am besten noch anderen zu überhelfen, also die Kindheit oder der war schuld oder der war schuld, davon halte ich überhaupt gar nichts.
Diese Grenze, die Sie nicht hätten überschreiten dürfen oder die Sie künftig nicht mehr überschreiten wollen, wie kann man die beschreiben?
Es ist relativ einfach. Es ist im Grunde genau, ich meine, ich habe ja mal Jura studiert, es ist genau der Punkt da, wo Sie eindeutig das Gesetz übertreten. So, grau ist grau, aber schwarz ist schwarz. So, und was wir gemacht haben, war nicht mehr grau. So einfach ist das. So, es war mal grau. Und dann ist es eine moralische Frage. Dann kann man sagen, ich gehe so weit oder ich gehe so weit nicht. Ich meine, die Banken, die Versicherer fischen jeden Tag im grauen Becken. Ja? Aber die Frage ist, wie weit geht man? So, und das war damals eine bewusste Entscheidung, zu sagen, okay, wir gehen da weiter. Und das würde ich heute so ganz klar nicht mehr machen.
Dieser Moment, wo Sie das entschieden haben, jetzt gehen wir auf die andere Seite, ja, jetzt überschreiten wir die Grenze. Welcher Moment war das eigentlich?
Ja, das ist ganz gut zu beschreiben, und zwar gab es damals einfach eine Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung war, ich persönlich habe eine Lücke gesehen, die es in dem System gab, die es übrigens auch heute so nicht mehr gibt, und gemerkt, da schaut keiner so genau hin. Was ich im Übrigen finde, was auch an der Sache das eigentlich Interessante war, es geht ja gar nicht immer darum, Sachen besonders gut zu verstecken. Oft sind es die offensichtlichen Sachen, die nicht gesehen werden. Ja, da wird dann auch immer, und da verstehe ich auch die andere Seite ein bisschen, da wird dann aber immer gesagt, ja, aber es wäre ja so leicht zu entdecken gewesen. Es ist genau das, und das können Sie in vielen geschichtlichen Büchern lesen, oft sind es die Strategien, die vor den Augen des Feindes durchgeführt werden, und er kann sich gar nicht vorstellen. dass das eben so sein könnte. Und das war damals sozusagen auch der Clou, wenn Sie so wollen, an der Sache. So, und unbenommen dessen gab es eben damals viele Diskussionen, auch im Bereich, ich meine, wir erleben es jetzt gerade wieder, wo wir sagen, wir könnten eigentlich nicht erneuerbare Energien genug haben, weil wir eigentlich diese Abhängigkeit und die Preissteigerung sehen, die sich übrigens um ein Vielfaches noch ausweiten werden in den nächsten Jahren. Das heißt, die Politik hat zur damaligen Zeit das aber anders betrachtet und immer eher diese Branche unter dem Mantel der rausverplemperten Subventionen betrachtet. Das hat man dann im Bereich Photovoltaik gesehen, wo sie der Branche mal den Hahn zugedreht haben. Und das ist dann auch seinerzeit so ein bisschen in dem Bereich Windkraft, wo wir merkten, okay, das wird wohl passieren. Und es ist ja auch passiert, weil am Ende wurde ja auch in den Jahren überhaupt nicht ausgebaut. So. Und da haben wir eben dann gesehen, dass es jetzt zwei Möglichkeiten gibt. Entweder richtig Geld verdienen oder kein Geld verdienen. Und damals fiel die Entscheidung für Geld verdienen.
Aber diesen Punkt meine ich. Ja. Gab es einen Moment oder gab es Wochen oder gab es Nächte des Durchwachens, auch wiederum Nein. sozusagen Hollywood-mäßig gedacht, sitzen Sie da und sagen, soll ich jetzt springen oder nicht? Okay, ich mache das jetzt.
Das schon. Also das schon, nur waren es nicht Nächte oder Monate, sondern ganz einfach gesagt, es gab ein Portfolio, also sozusagen eine Ansammlung von möglichen Projekten, die auf dem Tisch lagen. Und dazu gab es dann eine Bieterrunde, auf die wir 50 Angebote bekamen. Und die alle jeweils gesehen, irgendwo damals waren es für dieses eine Projekt, sind ja mehr geworden, zwischen 50 und 120 Millionen Euro als Non-Binding Offer auf den Tisch lagen. So. Und dann müssen Sie sich nochmal in die Lage des damals 26-jährigen Henrik Holt hineinversetzen, der entscheiden kann, will ich das jetzt haben oder will ich das nicht haben. So. Und das ist das, was ich auch oft Leuten sage, wenn sie mich fragen, ja, wie konnte eigentlich und wieso, dann sage ich, jetzt stell dir das mal vor, du bist 25 Jahre, dir gehört die Welt, so vom Gefühl. Und du sitzt da an deinem Tisch und jemand legt dir ein Angebot vor für ein Projekt. Wir reden ja hier nicht über alles, was du machst, sondern einfach mal 50 Millionen. So. Tja, da möchte ich denjenigen sehen, der Nein sagt. Da gehört da was dazu. Und dann auch die Dynamik, diese vielen Leute, die von ihnen abhängen, die vielen Leute, die an sie glauben, die vielen Leute, die sie bezahlen. Das kommt ja auch noch dazu. Das heißt, das ist natürlich auch ein gewisser Druck, der da entsteht, der Verantwortung, der natürlich falsch ist. Aber immer wieder, und das finde ich ist zum Beispiel etwas, wo mir auch Unrecht getan wird, weil keiner berücksichtigt in seinen Bewertungen der letzten Jahre das Alter. Nehmen wir mal eine Staatsanwaltschaft, die wenig versteht, auf welche eigene Entwicklungsstufe ich zu der Zeit hatte. Und man kann natürlich alles immer zu so einem Superverbrechen machen, aber keiner sagt, ja, aber Moment mal, der Junge war 25 Jahre alt oder 26. Das ist vielleicht ja auch ein Punkt, den ich mal anführen darf, wo ich sage, das ist etwas, was in den Jahren auch gereift ist. Da entsteht auch ein anderes Verständnis für Risiken und auch ein anderes Verständnis für Verantwortung, was seinerzeit sicherlich das Falsche war. Denn es ist so, man kann kurzfristig denken, das habe ich damals sicherlich gemacht, gesagt habe, jetzt der große Wurf sofort, aber möglicherweise hätte ich nachhaltig genau das Gleiche erreicht. Nicht die Jahre dort verbracht. Aber hätte, wäre, könnte, das ist dann auch immer so ein Punkt. Ja? Das kennen wir vom ehemaligen Minister mit der Fahrradkette.
Gab es einen oder mehrere, die gesagt haben, lass es sein, mach es jetzt nicht, spring jetzt eben nicht da.
Ich hatte damals kein Umfeld, das in der Lage gewesen wäre, sozusagen meinem Gedanken einen Punkt davor zu setzen.
Aber gab es jemanden, der es gesagt hat? Ich würde es nicht machen, lass es sein.
Nein. Glaube ich nicht, mich da zu erinnern, dass es das so gab. Aber dazu gehört auch, dass nicht viele zu Beginn in diese Ideen eingeweiht wurden. Sie gehen ja nicht mit so einer Idee rum und sitzen um einen großen Tisch und wollen ja mal jedem davon erzählen. Das birgt ja auch Gefahren potenziell. So, dementsprechend habe ich das natürlich auch ein Stück weit mit mir selbst ausgemacht. Und sozusagen auch dem Umfeld die Entscheidung abgenommen.
An dieser Stelle kann ich einen kleinen Emsland-Exkurs machen, denn ich habe mit Interesse gesehen, dass das Windparkprojekt, was ja realisiert worden ist, relativ zu Beginn, in Schapen war. Und ich hatte einfach nur diesen Assoziationssprung, dass in Schapen ja auch eine Bauersfamilie namens Wilmer ansässig ist und war.
Richtig, unser neuer Bischofskonferenzvorsitzender.
So ist es. Ja. Und ich habe mich natürlich sofort gefragt, konnten Sie seine Unterschrift dann irgendwann auch fälschen oder hat er mit Ihnen mal Geschäfte gemacht oder haben Sie irgendwas mit dem Hof der Wilmers zu tun gehabt?
Tatsächlich waren die Vertragspartner im Projekt Und eben ein echtes Projekt, wollen wir ja auch nochmal betonen, müssen wir mal, ja, hier mal sagen. Ja, da hatte ich mit dem Bruder zu tun, also ein sehr netter Mann.
Aber dann haben sie dir nicht übers Ohr gehauen.
Nein, natürlich nicht. Nein, nein, das darf man auch nicht falsch verstehen. Wir sind sozusagen legal in diese Sache gekommen.
Ja. Haben Sie mit Heiner Wilmer auch mal zu tun gehabt?
Nein, nicht persönlich, ja. Aber mit seinem Bruder ist zu sagen. Ich weiß nicht, wie da die Eigentumsverhältnisse lagen, aber ich finde insbesondere das Projekt dort vor Ort hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Es waren sehr nette Leute und es hat auch sehr gut funktioniert. Wie gesagt, also wir haben das aber damals auch nicht gegeneinander betrachtet. Also es war uns ja klar, dass es Projekte gibt, die wirklich funktionieren und die auch gut sind. Und dann eben, es gab eine Beimischung. Und die Beimischung ist sozusagen aber dann immer größer geworden.
Aber das heißt, die haben quasi ein Stück Land zugewiesen und ihnen gewissermaßen erlaubt, da dieses Projekt fortzuführen.
Ja, natürlich. Ja, ja, klar. So.
Seit Sommer 2025, wenn wir jetzt also in die jüngere Vergangenheit reisen, haben Sie ja Freigang, ja, wenn ich es richtig gesehen habe, und müssen nur noch für die Nächte zurückkehren, genau, ins Gefängnis. Das ist also auch der
Standort. Ja, auch nicht bei mir für alle Nächte. Es sind nur noch sehr wenige Nächte, ja.
Wie oft denn?
In der Woche, aber nicht am Wochenende.
Okay, okay. Wie verbringen Sie denn dann jetzt Ihre Tage in Berlin? Jetzt haben wir gerade schon gehört, Sie wären heute im KDW gewesen, aber was machen Sie jetzt gerade so in Berlin? Verbringen Sie
die Zeit? Eigentlich alles, was man in Berlin machen kann. Also alles, was ich an Freizeitgestaltung früher auch gemacht habe. Also Berlin ist da ja, bietet da ja alle Möglichkeiten. Ja. Also ich wohne hier sehr schön in Berlin, das ist wirklich sehr, sehr schön.
Welcher Stadtteil?
Direkt in Mitte. Ja, ja. Unweit meiner ehemaligen Wirkungsstätte des Adlons. Ja. So ein bisschen nostalgisch. Nee, aber ich mag es hier wirklich gern. Ich kenne mich da natürlich auch sehr gut aus mit der Charlottenburg, Grunewald. Das sind so meine Viertel, wo man mich auch antreffen kann. Werde ich auch oft, übrigens auch oft angesprochen. Sehr schön ist gerade von jüngeren Leuten. Da habe ich wirklich eine relativ stabile Fangemeinde. Und ja, wie gesagt, Berlin hat, denke ich, alle Möglichkeiten. Vor allem kulinarisch, was mir sehr entspricht. Ich esse sehr gerne. Und ja, ansonsten ja, gibt's ja da zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten. Der Tiergarten ist direkt nebenan, da gehe ich gerne mal spazieren.
Ja. Und sonst, was sonst für Beschäftigung, wenn das so uferlos ist?
Ach, bisschen Autofahren, wo das Wetter gut ist, das Dach mal öffnen. So, aber die Stadt ist natürlich auch sehr voll. Also das habe ich ja gerade gemerkt, der Verkehr da von Mitte jetzt bis hierher fast dreiviertel Stunde gebraucht. Ja.
Sie gehen aber nicht in die Oper oder ins Konzert
als Pianist. Doch, natürlich, auch das, ja. Auch das sehr gerne.
Üben Sie noch viel?
Ja.
Wie viel?
Ich würde sagen kontinuierlich, wenn man es jetzt über die Woche im Durchschnitt legt, zumindest mal eine halbe Stunde am Tag. Das schon. Aber es gestaltet sich eher so, dass ich en bloc spiele, also dann mal eher 2 Stunden mache und dann ein paar Tage nicht. Das sollte anders sein, aber ich mit der kleinen Tochter, das ist natürlich so, sie spielen und dann, ja. Ja, aber es ist natürlich schön. Das ist auch ein Ausgleich, das ist nun auch sehr privat, aber ich wusste nicht, dass das hier im Gespräch da sozusagen, dass wir darüber sprechen. Aber das ist schon etwas, das habe ich ja die ganze Zeit gemacht. Auch drin, so wie draußen. Und es ist schon eine Tätigkeit, die mich sehr entspannt.
Welche Musik mögen Sie gerne?
Im Moment, also auch am Klavier, im Moment bin ich so ein bisschen auf dem Bach-Trip, ja. So, es ist sehr schön zu spielen. Ich sage immer, wenn man eins spielt, spielt man auch davon dann schon sehr viele, weil die doch sich in der Struktur sozusagen relativ ähnlich sind. Ja, und das ist jetzt gerade so aktuell, aber es wechselt dann auch mal. Ich bin kein Fan von Chopin oder so, das ist jetzt nicht, meine Richtung.
Das muss ein bisschen strenger
sein. Ja, das ist mir zu weich. Das ist mir dann auch zu weich und nicht dramatisch genug.
Haben Sie eigentlich mal Orgel auch in der Gemeinde gespielt?
Nein.
Einfach nur aus Spaß an der Freude?
Ja, aus Spaß an der Freude früh gelernt. Also ich spiele eigentlich Klavier und nicht Orgel. Und die Orgel kam sozusagen durch meinen Vater dazu, der auch Orgel spielt. So, und die Orgel hat ja dann eben die Pedalerie noch dazu. Und das habe ich auch nicht professionell gelernt, sondern mit den Pedalen, da bin ich Autodidakt. Das ist jetzt nichts, was ich wirklich, aber das Klavierspielen habe ich wirklich gelernt. So, und von Kindesbeinen an, mit 5 angefangen.
Aber wie gut waren Sie da? Hätten Sie studieren können?
Ja. Definitiv. Das auf jeden Fall. Also das muss ich sagen, ist ja eine Sache, die mir sogar meine schärfsten Widersacher lassen, dass ich das beherrsche. Ja, das ist auch so. Ja. Und das ist auch schön. Das ist etwas, was Leute zusammenbringt. Und das ist auch so etwas, das ist so eine, also ich habe das ja regelmäßig, wenn ich in Hotels gehe, also ich könnte mich überall hinsetzen und einfach spielen und ich bin zu 99% besser als die Leute, die da spielen. Das ist, ja. Natürlich bin ich auch kein Lang-Lang, das ist jetzt auch gar keine Frage, aber mit dem Musikstudium, und ich hätte es machen sollen, ich sage Ihnen das heute, ich denke da oft drüber nach, ich hätte genau das tun sollen, weil das meiner Befähigung und auch meinem Interesse entsprach. Aber ich bin auch so jemand, der aus einer Familie kommt, wo man so ein bisschen den Schub hinbekommt, studier mal das und das. So, und ich musste mich da mit Fächern beschäftigen. Und es macht ja heute auch keinen Unterschied mehr. Also im Grunde ist egal, was ich studiere, Hauptsache ich studiere irgendwas. Musik wäre da sicherlich etwas gewesen, das mir sehr gelegen hätte.
Aber trotzdem dann mit dem Ergebnis Unternehmer,
ja, natürlich,
zu sein?
Ja, natürlich. Also ich bin jetzt kein Mensch, der sagt, ich würde jetzt gerne Konzerthallen füllen, auch einfach vor dem Hintergrund, dass das meinen Ansprüchen im wirtschaftlichen Bereich nicht im geringsten da zur Erfüllung gedeihen könnte.
Es sei denn Lang-Lang halt.
Ja, aber der wird mit seiner Sache auch nicht Milliardär, ja, das schafft er nicht. Ich kann das nicht einschätzen. Ich glaube, leben wir in einer auch musikalischen Qualität von Leuten im internationalen Parkett, gerade wenn wir gucken, was die Chinesen, aber auch nach wie vor die Russen auf den Markt drücken. Das ist unerreichbar. Also da müssen die Kinder ja wirklich im Grunde nichts anderes machen als Klavier spielen. Und das Hut ab und jede Anerkennung dafür. Aber da zu glauben, insbesondere, ich würde gar nicht sagen, also ich finde zum Beispiel auch, es gibt harmonisch betrachtet bessere Spieler als Lang Lang. Ich finde ihn relativ unharmonisch, gerade wenn es in eigene Interpretationen geht, finde ich den sehr technisch. Und der ist technisch sicherlich absolut genial, da reicht ihm keiner das Wasser. Aber da gibt es deutlich Leute, die ich mir lieber anhöre, weil es klingt doch alles dann sehr gleich. Es ist immer alles besonders schnell und alles immer besonders technisch aufwendig gestaltet. Aber zum Teil sind die Harmonien, gerade wenn er etwas interpretiert, sind dann doch sehr, wo ich sage, so, ja, sehr schulisch.
Welchen Pianisten mögen Sie? Oder auch aus der Vergangenheit kann er auch.
Ich mag viele, aber ich halte zum Beispiel ganz viel von Herrn Barenboim. Ich finde den oder von Martha Argerich. Ich finde insbesondere sie, da ist ein Gefühl drin. Das ist eben der Unterschied. Also wenn man die beiden in einem Lang-Lang oder die Frau Argerich spielen hört, dann liegen Welten. Ich finde in der Qualität. Und trotzdem würde jeder mal sagen, ja, Lang-Lang ist der bessere Pianist.
Haben Sie Barenboim in Berlin mal getroffen?
Ja.
Gesprochen?
Nee, gesprochen, also getroffen schon, aber da über den Platz da am Gendarmenmarkt, da kann man den schon mal antreffen.
Wann werden Sie entlassen? Wissen Sie das schon?
Ja, es ist im Prinzip so, dass das jetzt jederzeit der Fall sein kann.
Was heißt denn jetzt an morgen? Oder?
Morgen nicht, aber schon, wir reden eher von Wochen als von Monaten. Ja, also es ist jetzt tatsächlich bald soweit. Es gibt jetzt gewisse Voraussetzungen, die sozusagen noch zu klären sind. Das ist jetzt auch nichts für die Öffentlichkeit, aber dann ist das auch geschafft. Ja.
Wie wird der erste Tag sein, daraus zu kommen?
Ich glaube, genauso wie es jetzt schon ist. Also man muss, dazu kann ich sagen, also ich bin ja schon im Oktober 24 in den offenen Vollzug gekommen. So. Und das sind ja jetzt schon eine ganze Zeit. Und seit diesem Zeitpunkt, wenn Sie so wollen, das ging dann relativ schnell los mit diesen Lockerungen. Gut, da durfte ich noch nicht zu Hause übernachten und so weiter, aber ich hatte schon sehr viel Zeit draußen. Und ich glaube, der wirkliche Punkt sozusagen dieser gefühlten Form von Freiheit, der tritt ein, wenn Sie wieder raustreten und wenn Sie ein gewisses Umfeld haben und gewisse Möglichkeiten haben. Einfach als Beispiel, Sie haben Autos, Sie haben eine Wohnung, Sie haben eine Infrastruktur. Dann fängt das Leben relativ schnell an, wieder die gewünschte, wenn man aus meiner Sicht so sprechen kann, Normalität zu haben, die sich auch komfortabel anfühlt. So, das ist sicherlich ein Unterschied, wenn Sie da irgendwie große Akte unternehmen müssen, um irgendwas neu aufzubauen. Aber sozusagen, wenn das gegeben ist, dann, also dadurch ging das dann relativ schnell los. Und ich würde sagen, dass ich heute, es ist nur noch wirklich, ich gehe da nicht zum Schlafen rein, aber ansonsten ist da auch nichts. Und es ist auch wirklich auch, es ist auch nicht unangenehm, sondern die Leute sind sehr, sehr nett. Insbesondere hier in Berlin im offenen Vollzug, aber auch generell wirklich. Also es macht einen totalen Unterschied nochmal zu Niedersachsen, das kann ich sagen. Weil einfach die Einstellung hier insbesondere sehr liberal ist und auch so ein bisschen, ich würde einfach sagen, für den Menschen, ohne das jetzt humanistisch zu nennen. Aber es wird sich schon um die einzelne Person bemüht. Und so ist auch die Wahrnehmung. Also erstmal ist das, wo ich da sozusagen noch mein Zimmer habe, sehr schön. Ich glaube, das würden viele nicht ertragen, zu wissen, dass das so wirklich auch so hübsch ist. Ja? So, und dann gehen sie da rein, dann schlafen sie, was auch Vorteile hat, weil sie, es ist ja so, wenn sie im offenen Vollzug sind und gewissen Parametern noch unterliegen, zeitlicher Natur, dann sind sie natürlich im Privatleben auch ein Stück weit ein Störfeuer, weil sie den alltäglichen Rhythmus der Angehörigen ja irgendwo immer unterbrechen und in dem Moment, wo sie zutage treten, auch immer dieser Anspruch der anderen ist, die wollen ihnen gerecht werden und ihnen die notwendige Aufmerksamkeit zukommen lassen. Und ich versuche dann auch ein Stück weit mich zurückzunehmen manchmal, gerade mit einem kleinen Kind ist das, glaube ich, wichtig, damit der Rhythmus da nicht unterbrochen wird. Und das macht es übrigens auch anstrengend. Also das ist das Einzige, was wirklich diese Rücksichtnahme, um sozusagen die anderen damit nicht so negativ zu beeinflussen. Das ist das, was den Alltag dann manchmal anstrengend machen kann. So, aber ansonsten ist es wirklich so, sie gehen dorthin, sie haben da alles, sie schlafen dort, duschen dort und dann geht es morgens wieder raus.
Wenn sie das
Umfeld und sie können selber entscheiden, was sie im Fernsehen gucken, müssen ja nicht mit jemand anderem teilen.
Wenn sie Umfeld meinen, meinen sie ihre Frau und ihr Kind?
Ja.
Ihre Tochter?
Ja, in erster Linie, ja.
Wo werden Sie wohnen, wenn hier Berlin dann geschafft ist?
Ja, also ich bin da wirklich sehr, sehr schön eingerichtet oder einquartiert, gerade wo ich bin in Mitte. Da fühle ich mich wirklich wohl, weil ich habe alles in Laufweite. Also ich laufe 500 Meter zum Adlon, 500 Meter zum Hotel de Rome. Also wenn man mal so diesen Zirkel nimmt dann, oder zum Stadtschloss, das ist wirklich alles sehr, sehr nah. Friedrichstraße ist 100 Meter, also.
Das heißt erstmal Berlin?
Also es bleibt auf jeden Fall Berlin, weil erstmal war ich hier ja vorher auch viel. Berlin gefällt mir gut, hat auch natürlich mit dem Hintergrund zu tun, ich weiß nicht, ich glaube in Berlin wird das auch diese ganze Sache anders aufgefasst. Also ich habe das im Vollzug gemerkt, es gibt diesen negativen Stempel, den gibt es nicht, sondern Berlin ist so eine Stadt, die sagt, jeder hat seine Geschichte und jeder hat seinen Werdegang, aber das wird weniger bewertet. Gehen wir jetzt ins konservative Emsland zurück. Ich will den Leuten das gar nicht übel nehmen. Die haben einfach eine andere Form von Lebensvorstellung. Ja? Hier in Berlin ist so ein bisschen, ich will jetzt auch nicht übertreiben und sagen, das ist Kleinamerika, aber im Grunde ist das so, hier können sie erstmal machen, was sie wollen. Wesentlich ist natürlich, sie müssen erfolgreich sein, weil sie brauchen, um hier zu leben, müssen sie finanziell sag mal, gut aufgestellt sein. Das ist wichtig. Aber alles andere ist hier regelbar.
Wann waren Sie das letzte Mal in Haselünne?
Vor 3 Wochen. Ja, da habe ich meine Großmutter besucht und sozusagen die Familie meiner Frau besucht. Da waren wir im Jagdhaus Wiederhagen, das war sehr schön.
Können Sie da einfach durch die Straßen laufen?
Ja. Und auch die Leute, es ist wirklich, die Leute halten an auf der Straße, parken ihre Autos. Das ist der Hold. Können wir ein Foto machen? Mehrfach passiert. Also ich würde sagen 6 Mal in der Zeit, wo ich in Haselünne war. Und auch ansonsten, also überhaupt, ist klar, ich meine, da würde ich sicherlich mehr Gegner finden. Auf der anderen Seite, den Haselünnern als solches habe ich nichts getan, würde die Stadt eher bekannter gemacht. Ja.
Was werden Sie beruflich machen?
Tja, ich bin Unternehmer und das wird immer so bleiben. Und das wird dann interessant, was wir dann sehen. Da würde ich heute noch nicht zu viel drüber sprechen wollen. Ich weiß, wollen Sie gerne wissen, aber ich kann und möchte da vor allem noch nicht darüber sprechen.
Aber es gibt unternehmerische Pläne.
Ja, sicher. Natürlich. Klar. Es gibt auch viele, ich sag mal, es gibt auch viele Verbindungen, müssen Sie auch so sehen, die im positiven Sinne auf mich aufmerksam geworden sind, selbst durch diese Sache. Und es gab Zeit während auch zu jeder Zeit viele Anfragen und viele Ideen und Möglichkeiten, die mir angetragen worden sind. Die ich halt natürlich durch den Umstand auch und ich wollte mich auch jetzt mal wenigstens in dieser Zeit mal auch wirklich diese Zeit nehmen, auch als Beispiel Vater geworden und wirklich für die Familie da sein, das ist ja was, ich kenne das, wenn es dann sozusagen richtig losgeht, dann ist ja auch viel Dynamik da, ja, und dann sind auch viele andere Themen da, wenn das Reisen wieder losgeht, dahin fliegen, dorthin fliegen, so, jetzt ist mal eine Phase, wo ich wirklich diesen Fokus mir auch nehmen konnte und auch einfach Leuten sagen konnte, du, ich habe da jetzt keinen Kopf gerade für. Und ich möchte jetzt auch einfach gar nicht. Also ich habe auch sehr, sehr viele Dinge einfach abgesagt.
So. Aber wie kurzfristig wird das sein, mit einer Unternehmung wieder kommen? Mehr so ein paar Wochen oder
nein,
10
also,
Jahre?
Also, es ist schon so, nein. Also ich denke, erstmal möchte ich jetzt diese Sache hier hinter mich bringen und vernünftig abschließen. Wie gesagt, da werden wir jetzt auch dann den Film sehen, der übrigens auch für mich so ein bisschen ein Abschluss der ganzen Angelegenheit ist. Wobei es ja ein schönes, offenes Ende auch gibt, ja. Und dann geht es natürlich weiter. Ganz klar.
Das ist die ARD-Doku über ihr Leben.
Das bisherige Leben.
Über das
bisherige Leben. Gott sei Dank das zukünftige noch nicht vorweggenommen.
Genau, die kommt Ende März. Komme ich gleich noch einmal kurz drauf zu sprechen. Können Sie die Branche nennen, die Sie interessiert?
Also es ist nun mal so. Ich bin, das darf ich glaube ich sagen, Experte im Bereich Energie und auch Infrastruktur. Und ich glaube auch nach wie vor, dass von der fachlichen Seite mir da wenige Leute, also da gehöre ich schon mit zu den wirklich guten Köpfen in diesem Land. Und ich glaube, dass wir uns in der Branche natürlich wiedersehen werden. Also es ist auch weniger, das merke ich auch, also ich spreche tatsächlich auch privat mit einigen Leuten sozusagen auf der Gegenseite, also tatsächlich auch von Leuten, die durch uns damals, wenn sie es so ausdrücken wollen, geschädigt wurden. Die das gar nicht, die sagen einfach, du hast das System verstanden und du wusstest, wo die Kniffe liegen, setz es einfach anders ein. Dann gelingt das auch. Und das ist, glaube ich, ein ganz anderer Denkansatz, den finde ich gut. Und deshalb ist sozusagen, das sind ja die Themen unserer Zeit, also Energie und Infrastruktur, das sind die Themen der nächsten 10 Jahre. Wie gesagt, Energiepreise werden wir sehen, da ist gerade erst der Anfang erreicht. Es ist leider so und da werden wir auch nicht hinterherkommen, weil die Verknappung immens ist, die Bevölkerungszahlen immer weiter steigen, das ist eine mathematische Gewissheit.
Aber welche Behörde, welche Gemeinde, welche Bank, welcher Geschäftspartner kann sich das leisten, zu sagen, ich baue jetzt übrigens mit dem Holz?
Oh, das können heute sehr viele. Das ist nur eine Frage des Geldes. Das ist heute tatsächlich, ist das der wesentliche Faktor im Projekt. Und wenn genug Geld zu verdienen ist und sozusagen die Expertise gebraucht ist, die gebraucht ist, dann, Sie müssen sich das Folgendes vorstellen. Komme ich jetzt mit einem Projekt und habe das Projekt, so als Beispiel, ja, dann können die Leute sich gar nicht aussuchen, mit wem wir das machen. Dann ist die Frage, und der Markt ist weiter so geblieben, es hat sich eher verknappt. Wenn Sie heute mit einem Projekt auf den Markt kommen, einfach als Beispiel, dann haben Sie nach wie vor 20 oder 30 Unternehmen, die das haben wollen. Und jetzt würde ich sagen, okay, das ist aber vom Holt. Und dann gibt es bestimmt 10, die aus irgendwelchen Gründen wegfallen oder sagen, das wollen wir moralisch oder was weiß ich, aus welchen Gründen, you name it, auch nicht verantworten.
Ja, vielleicht, weil es nicht stimmt, halt, weil die Sorge ist, dass es...
Ja, das können Sie ja prüfen. Da würde ich mich ja einer ganz gründlichen Due Diligence unterziehen lassen. So, und in dem Moment ist einfach die Frage, wollen Sie das haben oder wollen Sie es nicht haben? So. Und wenn Sie es nicht haben wollen, dann kann Ihnen leider in der derzeitigen Marktkonstellation niemand helfen. Das ist so.
Wenn Sie Geschäftspartner oder potenzielle Geschäftspartner treffen zum ersten Mal, worauf achten Sie da?
Ja, es ist schwer zu sagen. Es liegt ja so ein bisschen daran, wie konkret jetzt die Situation. Also Sie meinen jetzt ein kaltes Treffen, also ein unbekanntes Treffen? Oder meinen Sie jemanden, den Sie schon lange kennen?
Ein erstmaliges persönliches Zusammentreffen mit jemandem, der ein Geschäftspartner werden könnte. Was verrät Ihnen über seine Entschlossenheit, über seine Fachkunde, über einfach sein Management-Dasein, über sein Standing? Gibt es Dinge, die Sie an der Persönlichkeit sofort merken, wenn jemand in den Raum kommt?
Also ich glaube, natürlich ist immer das Erste, ist das äußere Erscheinungsbild. Und da können Sie, das ist sicherlich aber auch jetzt nochmal dem Umstand geschuldet, dass ich viel über Menschen gelernt habe, auch über Auftreten, auch über Körpersprache, weil das ist natürlich was im Gefängnis viel deutlicher zutage tritt als außen. Das ist ja alles immer so ein bisschen draußen hinter einer gewissen Fassade versteckt, aber man lernt anders zu schauen. Es ist sicherlich das Auftreten als solches, der Händedruck ist auch so eine Sache. Viele haben so einen ganz wackeligen Händedruck. Muss aber auch nicht immer etwas heißen. Also man darf jetzt auch nicht, es gibt keine Schablone, sagen wir es mal so. Das ist ein Stück weit am Ende natürlich auch eine gewisse Einschätzungsgabe, die man selber entwickeln muss über Jahre. Aber das fängt beim Händedruck an, das fängt natürlich auch beim optischen Erscheinungsbild an. Sie merken sehr schnell, ob jemand was von sich hält auch natürlich oder eben nicht. Oder ob jemand, also es ist ja... Die Frage ist, was wollen Sie erreichen? Sie wollen einen Geschäftspartner da haben? Also wir nehmen jetzt mal die Hemmschwelle zu sagen, okay, ich treffe mich mit dem Holt, das ist jetzt schon mal klar. Weil eins ist ja heute klar, wer sich mit mir treffen will, trifft sich mit mir, der weiß, wer ich bin. Das ist übrigens auch sehr, sehr schön, weil damit sortieren Sie eine ganze Menge Leute aus, die Sie nicht treffen wollen. Ich nehme kurz den Sprung, um diesen Anlauf zu holen. Früher war es so, ich war zu gewisser Zeit natürlich relativ unbekannt. So. Und jetzt ist das so, ich war unbekannt, aber erfolgreich. Und was zieht das an? Das zieht die Leute an, die Sie übervorteilen wollen. Das ist in der Geschäftswelt so. Die kommen und sagen, das ist ein junger Typ, der hat Geld, der hat Möglichkeiten. Dann will sich jeder mit Ihnen treffen. Und zwar wirklich jeder, weil Sie sind sozusagen, Sie sind compliant, weil jede KYC würde Sie mit drei grünen Haken ausspucken.
KYC ist?
Know Your Client. Also sozusagen die Compliance-Überprüfung, die jede Bank machen würde und die auch Großunternehmen über Sie machen, wenn die mit Ihnen kontraktieren, möglicherweise auch in Vertragsverhältnis oder Verhandlungen eintreten wollen. Dann ist es so, sie würden da durchrutschen, einfach weil es über sie nichts Negatives geben kann, weil sie erst gerade durchgestartet und haben ein bisschen Geld verdient. So. Und dann möchte jeder sich mit ihnen treffen und dann möchte jeder Geschäfte mit ihnen machen, weil sie haben ja eigentlich im Grunde gar kein echtes Profil so für die Leute. Und das ist für denjenigen, der sie in dem Sinne übervorteilen will, denn ich glaube sehr wenig bei Wirtschaft an Win-Win-Situationen. Das ist tatsächlich, ich glaube eher an das Nullsummspiel, wo umverteilt wird. Das ist leider meine Erfahrung im Wirtschaftsleben oft gewesen. Die Frage ist immer, wer sozusagen nach hinten raus bezahlt. Aber es ist sehr selten so, dass beide von einer Situation wirklich langfristig profitieren. Einer macht immer meistens den besseren Schnitt. So, das ist meine Erfahrung dabei. Und so, jetzt kommen Sie eben auf jemanden, der sie eben nicht kennt damals. Und dann, wie gesagt, das möchte sie jeder treffen. Der Unterschied heute ist, die Leute kennen mich und wer jetzt kommt, der weiß schon alles. Also nicht weiß alles, aber er kann sich belesen. So. Und ich treffe damit nur noch auf potenzielle Leute, denen das egal sein muss. Oder die wirklich da sitzen, weil sie sagen, wir müssen mit dem sprechen, weil wir eine Projektnotwendigkeit sehen. Oder eben aber, weil der so gut ist, dass wir keinen besseren finden werden. So, das sind sozusagen, es erspart mir diesen Auswahlprozess, den ich früher hatte. So, weil früher war es wirklich so, wenn Sie 50 oder 60, 70% der Gesprächspartner konnten Sie vergessen. Und das habe ich heute nicht mehr. Also heute ist wirklich mit 5 Leuten, mit denen ich spreche, kann ich 4 gebrauchen. Und nicht, wie es früher war, von 10 muss ich 7 aussortieren. Das ist ja auch eine Zeitersparnis.
Aber was glauben Sie, was Sie so gut machen soll? Also was können Sie denn, was in der Branche sonst keiner kann?
Also eins ist klar, ich bin sicherlich jemand, der für Leute eine Stärke ausstrahlt, allein aufgrund auch des Erlebten, die nicht viele wegstellen. Die meisten würden nach so einer Nummer gebrochen am Boden liegen oder wären irgendwie fertig. Und das ist bei mir ja nun mal überhaupt nicht der Fall. So, viele sagen, das hat er so an sich vorbeiziehen lassen. Das kann man ja negativ ausdrücken. Man kann das aber auch sehr positiv sehen und sagen, der ist so resilient, der übersteht alles und kommt durch alles durch und hat immer noch die Kraft, sozusagen Dinge zum Erfolg zu führen.
In der ARD-Doku über Ihr Leben, die Ende März rauskommt, geht es am Ende auch um die Frage, kann eigentlich ein verurteilter Straftäter, ehemaliger Straftäter, alles machen? Steht ihm die Welt eigentlich weiterhin auf? Und da sagen Sie, ja selbstverständlich, Donald Trump ist auch verurteilt worden und ist sogar mächtigster Mann der Welt geworden. Wäre das auch was für Sie, Politik?
Es ist ja so, es ist da immer wieder der Blick rüber über den Teich nach Amerika. Was diesem Mann gelungen ist, und man kann von ihm eben halten, was man will. Ich weiß, er ist in Deutschland sehr umstritten. Oder auch möglicherweise weltweit. Aber eins muss man dem lassen, der ist wirklich von der Anklagebank ins Präsidentenamt gesprungen. Und das zeigt ja auch etwas über eine Sorte, klingt doof der Begriff, aber über eine gewisse Spezies oder Abteilung Mensch, so würde ich sagen. Es gibt eben diesen Kriegertypen, der einfach sagt, ich will etwas um jeden Preis und ich finde den Weg, wie ich da hinkomme. Und ich habe das auch in mir. Und das ist auch etwas, das ist da, das können Sie auch nicht abschalten. Das ist etwas, was in Ihnen tagtäglich arbeitet. Sie haben ein Ziel vor Augen und Sie wollen dahin. So. Und Politik, ich glaube, dass wir in Deutschland nicht unbedingt schon so weit sind, zu sagen, okay, sozusagen so polarisierende Charaktere sind vielleicht dafür die erste Reihe geeignet. Und die Frage ist auch, ob man sich das hier antun will. Denn eins muss man sehen, der amerikanische Präsident hat ja im Vergleich zum deutschen Kanzler wenigstens wirklich Macht. So, es sei denn, er wird dann irgendwann durch den Kongress beschnitten, was dann jetzt nach den Midterms ja auch mal sein könnte. Aber im Grundsatz ist das schon der Unterschied. Ich meine, der deutsche Bundeskanzler kann im Verhältnis sehr, sehr wenig tun. So. Und dann ist dann die Frage, ob man das will. Aber was ich damit eigentlich ausdrücken wollte, war etwas weniger politisch. Es ist eben diese Möglichkeit zu sagen, man kann auch aus so einer Situation gestärkt hervorgehen und eben neuen Anlauf nehmen. So, und ich glaube, da ist es so, dass sich die Zeit verändert hat, auch hier bei uns im Land. Ich glaube, der Unterschied ist einfach der. Würde man durch die Gegend gehen und sagen, ja, ich war da unschuldig und ich habe das gar nicht so gemacht. Ich glaube, der Unterschied ist, wie man damit umgeht. Und ich habe von vornherein gesagt, das ist eine Verantwortung, die man auf sich geladen hat und auch eine Schuld, die man auf sich geladen hat, die aber, und da bin ich mir sicherlich mit der Justiz manchmal uneinig, also für mich ist es so, man sitzt die Strafe ab und damit ist die Sache dann auch erledigt. So betrachte ich das. Und dann gibt es natürlich die Leute, die sagen, ja, aber die moralische Verantwortung, die trägst du dein Leben lang. So, wollen wir jetzt immer über Sachen von gestern reden oder wollen wir nach vorne schauen und wollen wir Business machen? Ich glaube, das ist die Frage, die man sich stellen muss und die ich für mich klar beantworte und sage, dieses Kapitel ist irgendwann abgeschlossen und dann geht es nach vorne. Und aus der Vergangenheit zu leben, ist zum einen für die Psyche ungesund und es gibt ja eben auch keinen Applaus für alten Erfolg oder eben auch Misserfolg. Am Ende ist entscheidend, das ist ein Kapitel, das ist abgeschlossen. Es hat mir dahingehend nicht beschadet, dass es meine Bekanntheit sicherlich deutlich erhöht hat. Das wird jetzt durch die Doku auch nochmal zunehmen. Insofern bin ich ja sogar zum Teil meinen Widersachern sehr dankbar. Denn es war sicherlich, das hat mal ein Freund von mir sehr trefflich formuliert, die wollten dich mundtot machen und haben dir ein Megafon in die Hand gedrückt. Und das ist, was passiert ist. Und es wird jetzt nach der Doku sicherlich noch viel mehr Fahrt aufnehmen. Das heißt, es gibt mir auch einen gewissen Rückenwind. Denn die junge Generation, und dann nehmen wir mal die ganzen Social-Media-Kanäle und so weiter und so fort, die stehen so einer Sache ganz anders gegenüber. Weil leider muss man sehen, wohin hat sich unsere Welt eigentlich entwickelt? Und es ist sicherlich bedauerlich, dass es so ist, nur diesen Umstand kann man eben wirtschaftlich nutzen wollen oder nicht. Wir sind eine total kommerzialisierte Gesellschaft, wo nur noch geguckt wird, aber nicht, weil die Leute es grundsätzlich so wollen, sondern weil sie gar keine andere Wahl haben, zu schauen, wie kommen sie wirtschaftlich im Leben eigentlich voran? Denn das Leben wird immer teurer und die Gehälter gleichen sich eben nicht an die Lebenshaltungskosten. So, das ist mein gesamtgesellschaftlich gesehenes Problem. Aber ich versuche einfach ein bisschen zu erklären, warum sich eigentlich auch diese Sichtweise auf, ich sag mal, auf solche Menschen, die eben auch mal einen Fehltritt machen, warum sich das auch in unserem Land geändert hat. Weil man einfach sagt, okay, der hat halt einen Weg gesucht, wie er an den Erfolg kommt und wir können den verstehen. Es ist ja auch eine Frage des Verständnisses. Man kann immer mit dem Finger auf jemanden zeigen und sagen, ja, das war aber alles ganz, ganz böse. Sehe ich ein und ich lasse mir das auch gefallen, dass jemand sagt, ich teile nicht deine Meinung. Und nichtsdestotrotz ist es eine Frage, es ist ein gewisser Mut, der dazu gehört und eine gewisse Angstfreiheit und das imponiert Menschen natürlich.
Aber wenn Sie das so sagen, es war ein Fehltritt, ja, und die Widersacher haben ihn gewisserweise dann auch sogar genützt, weil sie jetzt, ja, bekannt geworden sind und im Grunde ist man danach regelrecht stärker als je zuvor, wenn man dann auch, ja, das Gefängnis einigermaßen überstanden hat. Dann hat man ja nicht den Eindruck, jetzt wirklich der 180-Grad-Wende des Sack- und Asche-Gehens, ganz im Gegenteil. Ja, ganz im Gegenteil. Es wird ja sozusagen nach vorne geblickt. Aber wie soll Ihnen dann wirklich jemand in der Geschäftswelt glauben, dass Sie die Grenze, über die wir eingangs gesprochen haben, nicht doch irgendwann wieder überschreiten, wenn es sozusagen so positiv letztlich bedeutet ist als regelrechte Mutleistung?
Das kann jeder von außen nur für sich individuell betrachten. Ich bin nicht darauf angewiesen, dass das jemand tut, sondern ich kann meine Geschäfte selbst entwickeln. Also ich brauche da nicht andere Leute dafür, das brauche ich nicht. Ja? Und das andere ist, wenn jemand diese Meinung in sich trägt, also die Frage ist doch das, will ich einen starken Geschäftspartner oder will ich einen schwachen haben? So, und ich könnte mit einem schwachen Geschäftspartner nichts anfangen. Dafür ist die Gesellschaft viel zu sehr von Ellenbogen geprägt und die Geschäftswelt noch viel mehr. So, das ist da einfach meine Sichtweise. Ist auch sehr amerikanisch, ja? Aber so ist das eben. So, und auf denjenigen, der sagt, ja, als Beispiel, der geht mir nicht genug in Sack und Asche, aber was hätten Sie davon? Ja? Was hätten Sie davon? Was würde Ihnen das nützen? Das würde auch aus meiner Sicht überhaupt nichts bringen. Was wollen Sie damit erreichen? Ich brauche kein Mitleid von anderen Leuten. Und ich glaube, deshalb ist mein Umgang damit auch viel, viel offener. Weil es gäbe ja auch die Sorte Mensch, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber da gab es ehemalige Topmanager, die heute mit der Bibel unterm Arm durch die Gegend laufen und sagen, ich bin der große Christ geworden. Das mag alles sein, das mag alles stimmen, aber ich wollte mit so jemandem nicht zusammenarbeiten, weil für mich ist das ein Schwächling. So. Und die Schwächlinge werden in unserer heutigen Zeit, man braucht das Handwerkszeug, um in dieser harten Welt bestehen zu können. Und ich glaube, da ist der Spruch, nur die Harten kommen in den Garten, ist, glaube ich, da, um das Emsländisch runterzubrechen. Da wird das ganz gern benutzt vor Ort. Ich glaube, das ist da entscheidend.
Ist das auch der Grund, warum Sie, um noch ein letztes Mal auf die Doku zu sprechen zu kommen, einmal so großen Wert darauf legen, dass Sie nicht geweint hätten bei der Festnahme? Es ist eine spannende, ja, Unterscheidung, weil die Strafverfolgungsbehörden angegeben haben, sie hätten dann geweint.
Man muss den Unterschied, glaube ich, ausmachen. Also das ist ja eine Frage, wie der Interviewer fragt. So, mir ist gesagt worden, da hätte jemand behauptet, ich habe geweint. Und zwischen Weinen und auch Tränen in den Augen als Beispiel, um einfach eine Emotion, die man manchmal nicht unterdrücken kann, zu haben, ich glaube, da ist ein großer Unterschied. Es ist ja eine Frage, wenn Ihnen jetzt jemand sagt, dann haben Sie da gesessen und geweint, dann haben Sie noch ein anderes Bild vor Augen. Ein anderes Bild vor Augen als das, was, und das muss ich sagen, ist dann so auch nicht gesagt worden, weil Sie werden erkennen, in der Szene ist es, ich habe gesehen, er hat dann feuchte Augen oder es ist abgemildert. Und das mag durchaus zutreffen, weil auch ich bin nicht in der Lage, jede Emotion zu jeder Zeit völlig zu beherrschen. Aber dieses Weinen, ja, wie ein kleines Kind, also das bin überhaupt nicht ich.
Wann haben Sie das letzte Mal in Ihrem Leben geweint, wie ein kleines Kind?
Ach, ich bin durchaus und neige zur Sentimentalität. Das heißt, es ist so, also damit ich weine, da muss nicht viel passieren. Da reicht ein trauriger Film. Ja? Ein trauriger Film, da insbesondere empfindlich bei Dingen, die Frauen oder Kindern widerfahren. Und dann bin ich davon höchst betroffen. Das ist so. Und dann kann ich auch weinen. Also das ist auch nicht, das ist nur etwas, ich finde immer, erstmal ist es nicht so gewesen tatsächlich. Also nicht weinen. So, aber ob da ja nun, ob da ein bisschen Tränen einschießen, also ob die Augen feucht werden, ja mein Gott, das ist sicherlich menschlich.
Was müsste passieren in den nächsten Jahren, dass Sie von sich sagen würden, ich bin glücklich?
Ich bin glücklich. Ja. Dazu brauchst du nichts. Also mein Glück habe ich. Also ich habe meine Familie, ne, auch ganz wirklich stolzer Vater und das ist auch etwas, was nochmal die Perspektive ändert. Ein eigenes Kind macht viel aus, gerade meine Tochter ist wirklich genau wie ich. Also das ist, es ist sehr viel Ähnlichkeit da, aber auch vom Wesen. Und das erkenne ich auch so. Das macht etwas. Es hat etwas mit mir gemacht, was ich schwer beschreiben kann. Und das ist ein Glück. Das ist nicht an irgendwelche Faktoren wie Erfolg oder wie irgendwas. Also ich glaube, wer sein Glück, das habe ich allerdings nie gemacht, wer sein Glück im wirtschaftlichen Streben sucht, der ist fehl am Platz. Das kann er nie finden, weil er wird nie genug haben. Da wird er immer weiter raus. Also es ist ja bei mir so, das werden Sie, Sie haben ja die Doku betrachtet. Für mich ist Geld nicht etwas und Erfolg, was mich glücklich macht, sondern was mich meine Ziele umsetzen lässt. Auch meinem Willen Ausdruck verleiht. Also ich bin durchaus jemand, der durchaus ein Stück weit machtanfällig ist, um so zu sagen, wenn man es jetzt mal nicht politisch, aber auch geschäftlich sieht. Und da bin ich auch gerne platzhirsch und das übe ich auch gerne aus. Und das ist aber nichts, woran man sein Glück, verstehen Sie? Also deshalb betreibe ich Wirtschaft und versuche da voranzukommen. Aber es ist nicht, dass ich sage, also das fünfte Auto macht auch nicht glücklicher und die x-te Uhr auch nicht, sondern Glück muss man im Privaten, im Kleinen, in der Familie suchen. Ich bin glücklich, wenn ich mit meiner Tochter sitze und sie mich ansieht, wenn ich Klavier spiele und sage, Papa, nochmal, einfach als Beispiel. Das ist Glück. Und Gesundheit. Und das ist was, das lässt sich schwer kaufen. Und da muss ich sagen, ich habe das alles gesundheitlich gut überstanden und habe eine gesunde Familie, durfte auch glücklicherweise, und da gibt es andere Schicksale, die ich auch in Haft gesehen habe, wo dann Verwandte sterben, wo Dinge wirklich ernsthafter Natur passieren. Also ich habe immer auch in meinem Leben ein Stück weit Glück gehabt, das muss man schätzen, dafür muss man dankbar sein, das bin ich auch und deswegen bin ich ein glücklicher Mensch.